Jetzt kommt die Krönung, jetzt kommt Professor Pi, Institution, das Häubchen, Sahnehäubchen. Er wird jetzt ex cathedra sprechen und alles wieder ins Lot rücken.
Danke für die huldigenden Worte. Ja. Mein Thema ist refraktive Chirurgie und ich möchte zunächst zeigen, was dahinter steckt und dann die Frage aufwerfen, inwieweit das für die Verkehrstüchtigkeit hinterfragt gehört, welche Abbildungsqualität des Auges man nach solchen Eingriffen hinterlässt. Und links? Auf den, das ist sehr spannend. Okay, gut. Refraktiv, da steckt das Wort Brechen drinnen und formal ist das alles. Refraktive Chirurgie beschäftigt sich mit allen Dingen, die mit Lichtbrechung am Auge zu tun haben. Und wenn Sie sich das Auge hier so anschauen, Sie sehen die Hornhaut und Sie sehen die Linse. Und wenn jetzt hier Licht einfällt, ja, da sehen Sie hier diesen Lichtstrahl, dann sehen Sie, wenn der Patient jetzt ein Objekt in der Ferne betrachtet, dass die Hornhaut und die Linse dieses Licht zu einem Brennpunkt bündeln. Und dann ist der Patient auch emmetrop, dann sieht er sozusagen seine Umgebung scharf. Und in Wahrheit sind das vier brechende Medien, die dafür verantwortlich sind. Das ist sozusagen die Vorderfläche der Hornhautoberfläche als wichtigstes, die Hinterfläche und die eigentliche Linse. Und formal bezeichnet jetzt refraktive Chirurgie, ich zeige Ihnen noch ein Bild, was an diesen brechenden Medien tatsächlich passiert. Es passiert eine Ablenkung. Und vor nicht ganz 10 Jahren gab es so einen Durchbruch in der Darstellung von Photonen. Und hier ist es einer Gruppe aus Amerika gelungen, diese Ablenkung zu zeigen. Und er ist Luft natürlich und Resin ist ein Kunststoff. Und hier sehen Sie, wie ein Photon seine Richtung ändert, wenn es von einem optisch dünneren in ein optisch dichteres Medium hineingeht. Ja? Und das passiert an diesen brechenden Medien permanent an der Hornhaut. Und dafür steht eben, dass der Begriff refraktiv diese Lichtbrechung ist es. Und jetzt ist es halt so, Sie haben halt unterschiedliche Techniken. Wenn Sie sich jetzt im Strahlengang bewegen, können Sie an der Hornhautoberfläche zum Beispiel die Krümmungsradien der Hornhaut verändern. Sie können etwas tiefer in der Hornhaut ebenfalls die Krümmungsradien verändern. Sie können sogar aus der Hornhaut bestimmte Teile herausziehen, lentikelartig, das zeige ich Ihnen gleich, und dadurch die Brechkraft im Strahlengang verändern. Sie können zum Beispiel auch eine Linse in die Vorderkammer setzen, hier zum Beispiel, und Sie können, was die Kataraktoperation anbelangt, die eigentliche Linse durch eine Kunstlinse ersetzen. Und damit das Ganze anschaulich ist, zeige ich Ihnen eine ganz moderne Lasertechnik, die unglaublich unspektakulär ist. Sie sehen hier so wie das der Operateur sieht, unter dem Mikroskop, das Bild ist so 12-fach vergrößert, 10-fach vergrößert, je nachdem. Und da sehen Sie eben hier ein Auge. Und diese Lichter sind dazu da, damit man das entsprechend zentrieren kann. Und ich gehe hier weiter vor. Es passiert eigentlich fast gar nichts, was wirklich sichtbar ist. Wir haben hier für diese Aufnahme die Laserstrahlen farblich belegt. Jetzt sehen Sie das. Das heißt, jeder Punkt ist hier farblich belegt. Und Sie sehen hier, wie dieser Laser diese Hornhautoberfläche verändert. Und das Besondere an diesem Laser ist, dass er mit einer unglaublichen Genauigkeit eine bestimmte Gewebsmenge aus dieser Hornhaut entfernt und das Ganze ist in ein komplexes Abtragungsprofil gespeist und kann dann eben zum Beispiel die Hornhautbrechkraft hochqualitativ reduzieren oder erhöhen, je nachdem. Dann Punkt 2, LASIK. Es ist so, wenn man das von vorne lasert, dann muss man mit der Wundheilung etwas Acht geben, dass, auf die aufpassen. Das konnte man früher nicht. Deshalb hat man die Hornhaut eingeschnitten, so einen Lappen gemacht und dadurch die Wundheilung sozusagen überrumpelt oder hintergangen. Und das war hier ein LASIK-Eingriff. Was wirklich sehr spannend ist und zeigt, wie modern unsere Welt ist. Mittlerweile kann man mit bestimmten Geräten auch ganz feine Lentikel aus der Hornhaut entfernen. Ich zeige Ihnen das hier. Sie sehen hier eben, wie der Chirurg zuerst mit einem Laser diesen Lentikel, also so ein Kreis, eine kreisrunde Scheibe aus der Hornhaut herausgearbeitet hat. Und jetzt muss der Chirurg das entsprechend separieren. Und dann zieht er das heraus und das ist so berechnet, dass, wenn das dann zusammenfällt, zum Beispiel auch die Brechkraft der Hornhaut reduziert wird. Oder in der Regel ist es eine Reduktion, vor allem bei dieser Technik. So, wir warten noch ein bisschen. Schauen wir mal, wo man müsste gleich kommen. Das heißt, er präpariert das heraus und jetzt zieht er da so ein Scheibchen heraus. Sehen Sie das? Ja, also wenn man bedenkt, dass die Hornhaut eine Dicke von 0,5 mm hat, ist das schon eine beträchtliche technische Leistung. Das nächste ist jetzt, ich sagte Ihnen, man könnte so Linsen in die Vorderkammer einsetzen. Der startet irgendwie nicht ganz. Aber jetzt sehen Sie das. Also hier sehen Sie, wie so eine Linse, die dann an der Iris befestigt wird, in die Vorderkammer eingebracht wird und Sie können damit Kurzsichtigkeiten bis minus 23 zum Beispiel lösen. Das ist eines unserer häufigen Aufgaben im AKH, also die ganz schweren Kurzsichtigkeiten, dass man die entsprechend korrigiert. Und der Vollständigkeit halber, der letzte Punkt, hier sehen Sie, wie eine Linse in den Kapselsack implantiert wird. Also das ist die Kataraktoperation. Hier ist es eine Linse mit so einer sogenannten Plattenhaptik. Und was wirklich eine Revolution war in der Augenchirurgie. Sie sehen hier, diese Linse sitzt eigentlich dort, wo die eigentliche Linse war und ist auch ausgesprochen gut zentriert dort drinnen. Gut, eins zeige ich Ihnen noch, der Dr. Hinert hat das eh gezeigt. Ich zeige Ihnen noch, wie so eine Multifokallinse funktioniert. Sie sehen hier zunächst einmal, dass eben, Sie sehen diesen Strahlengang und wenn man das so grafisch darstellen will, dann zeigt man, welche Lichtenergie in diesem Strahlengang besteht und dann sehen Sie eben, die Lichtenergie ist hier hoch, weil das gesamte Licht hier in diesem Brennpunkt gebündelt wird. Ja, und da steht Lichtintensität entlang der optischen Achse. Das ist halt eine physikalische Methode, wie man das dann darstellt. Und bei einer Bifokallinse gelingt es eben technisch, hier zwei Brennpunkte zu setzen. Und der Sinn ist eben, hier ist es so, wenn der Patient in die Ferne schaut, dann sieht er mit diesem Brennpunkt tatsächlich die Ferne scharf. Aber wenn der Lichtstrahl hier divergent wird, dann rutscht dieser zweite Brennpunkt auf die Netzhaut. Und deswegen ist es sozusagen möglich, dann auch Objekte, die sich in der Nähe befinden, scharf zu sehen. Und das ist sozusagen auch eine wichtige Erweiterung des Spektrums. Und hier sehen Sie, dass dieser Abstand ist in Wahrheit 1 Millimeter, also das ist nur ganz knapp vor der Netzhaut. Und das bewirkt diese 3 Dioptrien. Gut, und hier sehen Sie so eine Linse, meistens sind das sogenannte diffraktive Linsen, das ist ein Begriff, der zum Ausdruck bringt, meistens haben diese Linsen solche Stufen, die die Lichtwellen verschieben, meistens um eine halbe Wellenlänge und diese Überlagerung dieser Wellenlängen führt dann eben zu der Ausbildung dieser beiden Brennpunkte, die auch von einer exzellenten Qualität sind im Vergleich zu früheren Jahren. Gut, das war ein kurzer Ausblick in die refraktive Chirurgie und jetzt ist ein bisschen die Frage, was soll der sehen, der Patient im Verkehr, was sind die Vorgaben des Gesetzes und wie kann man das hinterfragen? Und ich führe natürlich nicht alles an, ich tue ein paar Sachen zeigen. Das erste ist, der Gesetzgeber definiert eine Sehschärfe. Und Und einfach ausgedrückt, eine Sehschärfe von 1,0 ist eine gute Sehschärfe und darunter wird sie immer schlechter. Und jetzt definiert er zum Beispiel für die Gruppe A, das ist also die normalen PKWs zum Beispiel, eine Mindestsehschärfe von 0,5 für ein Auge und von 0,4 für das zweite Auge. Und für die Gruppe 2 definiert er das höher. Und so kurz für die Nicht-Augenärzte oder die nicht so damit befasst sind, was man in Wahrheit damit macht, ist, man schaut, inwieweit das Auge zwei separate Punkte voneinander differenzieren kann. Und jetzt könnte man natürlich sagen, einen bestimmten Abstand definieren, wo diese zwei Punkte sind und auch einen bestimmten Abstand zwischen diesen beiden Punkten. Aber mathematisch ist das einfacher mit einem Winkel. Und deshalb ist das, was wir als Sehschärfe bezeichnen, eigentlich ein Sehwinkel, wo der Patient eben in der Lage ist, zwei Objekte gerade zu diskriminieren. Und ein Winkel wird in der Regel in Grad angegeben, das ist zu wenig fein in der Augenheilkunde. Man bedient sich hier Bogenminuten, also dem 60stel eines Grades. Aber das Entscheidende ist, man definiert zunächst einmal, was muss das Auge auflösen, als Punkt 1. Und hier sehen Sie, wie man das testet. Typischerweise, dass solche Optotypen erstrecken sich über 5 Bogenminuten. Und wenn der Proband jetzt sagen kann, hier ist dieser Landoldring offen nach rechts zum Beispiel, dann kann man davon ausgehen, dass er mindestens eine Bogenminute diskriminieren kann, sonst könnte er diese Aussage nicht treffen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, und das ist schon ein bisschen heikler, weil es wenig hinterfragt wird, also es gibt ophthalmologische Gesellschaften, die hier Empfehlungen abgeben, aber es ist nicht nur notwendig, dass der Patient ein Auflösungsvermögen hat, er muss auch ein Kontrastsehen haben. Und diese Kontrastwahrnehmung lässt sich definieren. Und es geht sogar noch weiter. Sie sehen hier, das ist sozusagen ein Bild, wo man eben darstellt, wie das menschliche Kontrastsehen funktioniert. Interessanterweise ist das nicht linear. Also man würde glauben, große Optotypen oder niedrige Ortsfrequenzen, also große Objekte, bei großen Objekten könnte man die Kontraste besser unterscheiden als bei ganz kleinen. Das stimmt, wenn man sich das hier anschaut, je kleiner, umso geringer wird unsere Kontrastsehschärfe. Aber interessanterweise ist die beste Kontrastsehschärfe in den mittleren Ortsfrequenzen. Also das offenbar hat die Natur ganz bewusst hier gesehen, dass das am notwendigsten ist. Und deshalb ist das keine lineare Fähigkeit. Und hier sehen Sie, wie man das testet. Man hält zum Beispiel den Patienten Optotypen vor, die sukzessive an Kontrast verlieren. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, den Kontrast zu testen. Wobei man ein bisschen unterscheiden muss zwischen einer Kontrastwahrnehmung, die rein physiologisch in der Netzhaut passiert, und jener Kontrastwahrnehmung, die durch die Medien beeinflusst wird, also die optischen Medien zum Beispiel durch einen grauen Star oder durch Hornhauttrübungen und so weiter. Aber streng genommen gibt auch der Gesetzgeber nicht nur die Auflösung vor, sondern auch das Kontrastsehen. Und dafür gibt es auch Geräte. Und ein schönes Gerät ist zum Beispiel dieser Mesotest. Ja, da sitzt der Proband davor, presst hier seine Stirn hinein, sodass das alles gut abgedichtet ist, also kein Licht einfällt. Und dann gibt es Normwerte, was es sehen muss, zum Beispiel für Lastkraftwagenfahrer, für Flieger, wo das ganz besonders streng ist, oder für Buslenker. Und ich zeige Ihnen, was der Proband dort sieht. Er sieht einen Landoldring. Den sieht er in unterschiedlichen Kontraststärken. Das heißt, das wird ihm immer wieder angeboten, es wird immer wieder geprüft, ob er das beantworten kann. Und dann macht man auch noch Folgendes, man blendet den Patienten, weil oft ist es so, wenn der Patient jetzt zum Beispiel Hornhauttrübungen hat oder eine leichte Katarakt, dann führt das einfallende Licht auch zu Lichtstreuungen, die zusätzlich den Kontrast reduzieren. Und um das eben herauszufinden, wird er zusätzlich normiert, geblendet und dann wird eben geprüft, welchen Effekt das hat. Und dann, das kürze ich jetzt ab, und dann gibt es eben eine Nomenklatur, ist der Patient jetzt zum Beispiel für ein Autofahren geeignet, ja oder nein, darf er zum Beispiel ein Berufspilot sein, ja oder nein. Und das Erstaunliche ist, dass eben, wenn man das bei Kraft, also normalen Pkw-Fahrern macht, dass man, und das, da gab es solche Studien, dass es durchaus erschreckend ist, dass viele eigentlich diese Kriterien nicht erfüllen und trotzdem Auto fahren. Gut, das wären zwei wichtige Methoden, ob der Proband jetzt geeignet ist für den Straßenverkehr, erfüllt er die Bedingungen. Die zweite Möglichkeit, das zu hinterfragen, sind objektive Methoden. Und ich greife nur eine heraus, weil sie vielleicht am interessantesten ist. Also man könnte zum Beispiel die Geometrie der Hornhaut vermessen und was auch immer. Aber die Wellenfrontbestimmung, das möchte ich Ihnen kurz zeigen, weil das ist so eine gut fassbare und interessante Möglichkeit. Und so sieht so ein Gerät aus. Das heißt, der Patient sitzt davor, hat hier so eine Kinnstütze, presst seine Stirn da dran und dann arbeitet dieses Gerät und spuckt dann bestimmte Werte aus. Und das, was da herauskommt, ist eine Wellenfrontkarte. Und jetzt muss ich Sie ein bisschen sozusagen in die Physik entführen mit zwei Begriffen. Angenommen, man zündet hier ein Licht an und betrachtet das Licht nicht als Lichtstrahl, sondern als Lichtwelle, dann würden sich hier diese Lichtwellen sofort bewegen. Und definitionsgemäß Punkte gleicher Phase heißt also, hier sind drei Lichtwellen, eins, zwei, drei, hier sind auch drei Lichtwellen und so weiter, das bezeichnet man als Wellenfront. Und wenn das Objekt oder die Lichtquelle jetzt im Unendlichen ist, dann ist die Wellenfront gerade. Und wenn wir jetzt das umsetzen aufs Auge und sagen, wir zünden hier am hinteren Augenpol ein Licht an und diese Medien sind alle perfekt, dann kommt eine ebene Wellenfront heraus. Das heißt, wenn diese Lichtwellen hier austreten, dann passieren sie diesen optischen Weg. Und Sie sehen hier zum Beispiel, wenn Sie sich die Linse anschauen, die ist in der Mitte dicker als peripher. Und der Punkt ist auch, dass die Lichtwellen hier im optisch dichteren Medium einen kürzeren Weg haben, also weniger stark abgebremst werden wie in der Mitte. Aber hier ist der Weg auch entsprechend länger in der Peripherie. Das heißt, der Begriff Wellenfront wird hier gebraucht, um sozusagen die optische Abbildungsqualität physikalisch richtig zu beschreiben. Und dann kommen hier eben alle Wellen gleicher Wellenlänge heraus. Und eine ideale Optik würde sozusagen eine ideale oder ebene Wellenfront ergeben. Und wenn der Patient jetzt eine bestimmte Erkrankung hat, wo sich zum Beispiel die Hornhaut vorwölbt, dann sind diese Lichtwellen in dieser vorgewölbten Hornhaut länger drinnen in einem bestimmten Bereich als woanders. Das heißt, sie werden etwas abgebremst und das können sie darstellen. Ich erkläre das so aufwendig, weil das wäre so zum Beispiel eine sehr elegante Methode, auch die Optik des hier zu hinterfragen. Und wie setzt man das de facto um? Man bringt Licht in das Auge ein und tut das reflektierte Licht über ein Linsenarray auffangen und dann werden diese Lichtstrahlen von einem LCD-Schirm aufgefangen und geschaut, wie regelmäßig diese Punkte sind, die eben dieses Licht, das aus dem Auge austritt, hier auf dieses Linsenarray erzeugt. Und wenn die Optik jetzt perfekt wäre, würde das alles natürlich, würden überall die gleichen Abstände sein und die Punkte hätten auch immer die gleiche Form. Und das ist natürlich nicht so. Jedes Auge hat Fehler und diese Fehler sind normiert. Und das kann man auch, das heißt, man kann immer eine Aussage darüber treffen, ob die Fehler dieses Auges in der Norm liegen. Und das ist eben die Aussage, wie man so etwas testen könnte. Und hier sehen Sie zum Beispiel so eine Wellenfrontkarte. Das ist so komplex und so genial mittlerweile, dass Sie die Wellenfronten des gesamten Auges beurteilen können. Sie können die Wellenfront der Linse separat beurteilen. Und Sie können auch, wenn Sie, Sie können jetzt den Fehler zuordnen, ist er in der Linse oder ist er in der Hornhaut. Also das sind wirklich schöne und interessante Möglichkeiten offen. Ich fasse zusammen. Meistens ist es so, dass wir technisch in der refraktiven Chirurgie sehr viel lösen können. Eigentlich fast alles. Es ist immer nur die Frage, ob der Aufwand dafür steht, ob das Risiko dafür steht, ob der Nutzen dafür steht. In der Regel sind all diese modernen Eingriffe so, dass diese Abbildungsfehler innerhalb der Norm sind. Ja, das heißt, man erzeugt natürlich Augen, die Fehler haben, aber in der Regel ist das in der Norm und das kann man auch postoperativ beweisen. Nichtsdestotrotz, und das wird sicher kommen, man wird das strenger gestalten. Das heißt, man wird ganz sicher, vor allem im höheren Lebensalter, zusätzliche Kontrollen einführen und eben diese Art der Tests, diese Kontrasttests und auch diese Wellenfrontmessungen gegebenenfalls durchführen, um eben zu prüfen, ob die entsprechenden Personen auch wirklich verkehrstauglich sind. Vielen Dank.
Danke, lieber Stefan. Das war die Hohe Schule. Gibt es Fragen?
Ich wollte Sie fragen, ob es Studien gibt, die herausfinden, weil ein Großteil der, sagen wir, Senior-Autofahrer bauen einen Unfall, weil sie an Herzinfarkt erleiden, weil sie eine Rhythmusstörung haben. Das ist sicher der Großteil. Gibt es eine Studie, die zeigt, wie die Augenprobleme sich dann definitiv auf die Verkehrstauglichkeit abbilden, weil ich kenne zum Beispiel, gut, jeder kennt einen 94-Jährigen, der immer noch selbst voll überzeugt ist, dass er fahren kann. Er hat auch bis jetzt Gott sei Dank keinen Unfall gebaut, aber.
Also ich kenne solche Studien nicht, weil ich das so persönlich nicht so hinterfragt habe. Aber ich weiß nicht, kennst du
Es ist ein Kongress geplant.
was?
Wird
Ja,
beantwortet.
ja. Aber es ist sicherlich so, dass auch physiologisch unser Kontrastsinn abnimmt, weil die
Sagt der
Zahl
Hausverstand.
der Dings auch auch das Dämmerungssehen nimmt ja ab, das weißt du besser. Ja. Also das ist so, das Leben ist endlich und der Herrgott hat uns ja für nicht so lange vorgesehen. Ja.
Das ist die Antwort.
Ja.
Ist es denn nicht so, dass die älteren Herrschaften oft genau wissen, wann sie fahren dürfen und wann nicht, wann sie gut sehen, wann sie nicht gut sehen?
Ja.
Weil wir haben das eben in dem medizinischen Kurs immer so gelernt, dass die alten Herrschaften zwar eigentlich nicht mehr fahren dürften, aber sich so gut kontrollieren und so wenige Unfälle machen, dass man sie doch bitte schön fahren lassen sollte, ohne sie mit diesen Tests zu
Ja,
quälen.
mein Gott, das ist
Und weil wenn man sie dann mit den jungen Leuten vergleicht,
ja.
nicht bis zu einem gewissen Alter, die sich ständig unter- und überschätzen und wie mit einem Tunnelblick durch die Gegend schießen, die haben doch auch einen Defekt, nicht, dass die das nicht erkennen. Weil ein junger Mensch, da würde man mal denken, der ist ja, der reagiert sehr schnell, sieht sehr scharf wie ein Adler, aber dennoch macht er diese Unfälle. Woran liegt das, nicht?
Ja. Gut, das ist, denke ich, vom Gesetzgeber schwierig, dann das Verhalten festzulegen.
Ist nicht das Thema.
Ja.
Ich hätte dann noch abschließend ein paar Worte.
Ja, willst du?
Du, hast du alles gesagt?
Bitte komm.
Also noch. Ich war beim wahrscheinlich besten akademischen Lehrer in Amerika, bin weggegangen, habe gesagt, meine Kinder sollen hier aufwachsen. Und der hat ihm alles wiederholt. Gehen wir wieder zur Praxis zurück, zur Distraction Blindness. Wie können wir das vermeiden, dass wir sehenden Auges ins Verderben fahren gehen oder radeln? Am Radweg habe ich ganz vergessen zu sagen, es sind diese Essensfahrer, diese Food Pilots, die gehorchen anderen Gesetzen, also nicht den Verkehrsregeln, die kommen alle aus der vierten Dimension. Und nur am Rande bitte einen Helm aufsetzen. Also als Fußgänger noch nicht, aber einen Helm mit Kinnbügel. Ich hatte die Ehre, eine Publikation zu schreiben mit einem Kieferchirurgen. Auch der weltbeste Helm schützt den Gesichtsschädel nicht. Bei 50 hat der Körper eine kinetische Energie von 2 Tonnen. Wenn Sie bergab fahren mit dem Radl, haben Sie das gleich drauf mit diesen E-Bikes und so weiter. Sowieso. Der erste, den ich gesehen habe, habe ich gesagt, wie schnell wirst du? Dann sagt er 45. Sag ich, und die Notbremsung? Da haben wir das Problem, hat er gesagt. Also, was auch noch zu sagen ist, die Optiker, Augenärzte, Gender Beyond, das sind natürlich die Damen, es sind keine Innern und Sternchen dazu, es ist ja eh klar. Also, die reißen sich in Haxen aus und tun, was sie können, auch mit den modernsten wissenschaftlichen Methoden, das ist wirklich die hohe Schule, aber die Verkehrssituation ist so, dass sie aus dem Ruder gelaufen ist und dass all diese Ablenkungen entfernt werden müssen. Diese Überbetonungen durch Licht von an sich überschwelligen sichtbaren Elementen, die brauchen kein Licht dazu. Das geht sich nicht aus. Das stört das Equilibrium, das Gleichgewicht. Im Dschungel damals mit dem Säbelzahntiger, ein Säbelzahntiger in der Peripherie mit einer guten Intraokulärlinse ist er zu sehen. 2, 3, 4, 12, das hat keinen Sinn. Da streikt das System, und zwar haben wir die Visual Short-Term Memory, also Kurzzeitspeicher, visuelle Kurzzeitspeicher und auch die Arbeitsspeicher. Und wenn es einen Overflow gibt, einen Overload und zu viel ist es, dann streikt das System, dann streicht sie, was? Das Kind am Schutzweg und nicht den 16-Tonner. Und das muss berücksichtigt werden und das ist auch eine Frage der Werbung. Wenn Sie den meistbefahrenen Parkplatz Österreichs, die A23 runterfahren, kommt immer da, wo steht, don't look up. Und gleich drauf kommt die Nummer 1, der Stolz der Werbungsindustrie. Über 1000 Quadratmeter LED-Werbung für Unterwäsche und Schlimmeres. Und zig Millionen Blickbindungen, sagt der Unfallforscher, werden dadurch verursacht. Nur die Werbung dringt nicht durch. Das geht sich nicht aus. Ich will immer wissen, was da steht. Es geht nicht. Da fällt eine Lastung, das ist ärgerlich. Ich würde gern stehen bleiben und genau schauen, was da immer auf dieser Werbung ist. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Werbung dann auch Wirkung verliert. Das heißt, das ist für die Kotz. Man schaut nicht mehr, wofür geworben ist, man sieht es eh nicht. Und wenn diese Tafel einmal fehlt, geht sie nicht ab. Das heißt, Licht, Werbung, es hat in Südamerika sogar Städte gegeben ohne Werbung. In Genf hat man das versucht. Und es gibt auch immer wieder Institutionen. Alle Ablenkungen vermeiden und jetzt kommen wir zur Blendung. Blendung muss immer vermieden werden. Sie sollen nie ins Licht reinschauen. Wie lange wirkt sich ein Lichtreiz aus? Wir haben einige Experten da, die wissen das schon, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Wie lange? Ein Lichtreiz. Bitte. Die Wette gilt. Sekunden? Minuten? Sie sehen es an Ihren Nachbildern, haben Sie da gesehen. Stunden. Auf der Klinik haben wir das gemacht mit EOG, wir waren bei 2,5 Stunden und Einzelzellen, intrinsik fotosensitive Melanopsin gegangen sind, das dauert so lang, das Wort. Jedenfalls, bei denen kann man sagen, über 8 Stunden. Und das erklärt, warum die Kinder und die Jugendlichen, die bis zum Schlafen hinein auf das Handy, auf das Tablet schauen, die digitale Demenz, und dieses blaue Licht wirkt sich auf den Schlaf aus. Die sind chronisch nicht ausgeschlafen oder schlecht ausgeschlafen, neigen zu Depressionen, Dysphorien und zur Suizidalität. Das ist um 50% angestiegen in der Jugendgruppe. Und auch das ist zu berücksichtigen. Ein Freund war da mit dem Neugeborenen. Das hat aus dieser Entfernung aufs Handy geschaut, hat die Rettung informiert. Also das ist, hat die Rettung gewählt, das war Zufall. Spaß beiseite. Alles, was ablenkt, muss reduziert werden. Und da können die Optiker und die Augenärzte sich die Haxen ausreißen. Es wird nicht besser. Und ich weiß schon, wir werden es nicht erleben. Vielleicht im 100 Jahren, nicht? Ein alter Herr, eine alte Dame, sie stirbt vor ihm, er kommt nach und sagt, da passt doch alles da im Himmel. Ne? Und mit deinen depperten Knoblauchbühnen, das hätten wir schon früher haben können. Also wenn es dann soweit ist, können wir das Thema wieder besprechen. Wir werden es nicht erleben. Ich fürchte, es wird, aber vielleicht ist irgendjemand drinnen, der einen Hebel hat und einen Ansatz, um diese Dinge zu verbessern, um Prophylaxe zu betreiben, um unsere Verkehrssicherheit zu erhöhen, damit wir alle in einem Stück heute wieder nach Hause kommen. Danke für die Aufmerksamkeit.